als Darsteller wird man sich den Kostenaspekt schauen.
Konkurrenz besteht uns dann
Der Sommer ist so gut wie vorbei und so langsam kehren die Geeks, Freaks und Nerds wieder zurück an ihre Kisten. Auch Radio Tux meldet sich nach einer recht gemütlichen Sommerpause endlich wieder zurück. Mein Name ist Sebastian Steinhauer und ich darf euch heute durch diese Sendung führen. Ja, zu Beginn will euch Ingo Ebel etwas über die mittlerweile recht große Online-Enzyklopädie Wikipedia erzählen. Denn nicht nur Eingeweihte nutzen mittlerweile dieses schöne Lexikon, sondern auch viele Studenten sparen sich den Gang zur Unibibliothek und schlagen lieber schneller in der Wikipedia nach. Ist vielleicht nicht ganz so ausführlich, aber um einiges leichter und schneller. Ingo Ebel und sein Einblick in die Wikipedia.
Inside Wikipedia. Einblicke in die Wikipedia-Community wurde mir in Frankfurt am Main auf der ersten internationalen Wikimedia-Konferenz gewährt. Diese fand vom 4. bis 7. August 2005, wie gesagt, in Frankfurt am Main statt. Von Donnerstag bis Sonntag tummelten sich rund 500 Leute auf diesem Kongress. Es gab zu viel zu bestaunen. Unter anderem trat Wikipedia-Gründer Jimbo Wallace auf und es gab einige Workshops rund um das Thema Wikipedia. Und man konnte sich nebenbei natürlich auch noch die Stadt Frankfurt am Main angucken. Ich selbst war nur die letzten 3 Tage dort und habe mir einige Vorträge angehört zum Beispiel Zukunft der Wikimedia, also des Stücks Software, was eigentlich die Wikipedia antreibt. Unter anderem konnte man an vielen Ecken Leute sehen, die sich unterhalten haben. Da das Wetter gut war, wurde auch oft draußen gesessen. Zwar war die Location etwas ungewöhnlich, es war ein Jugendhaus in Frankfurt am Main und man musste mehrmals über Betten klettern, ehe man in einen Konferenzraum kam. Aber dennoch war es eine sehr gemütliche Atmosphäre, muss ich sagen. Weitere Gäste waren auf der Wikimedia-Konferenz, zum Beispiel der Wiki-Gründer Ward Cunningham und, wie schon gesagt, Jimmy Wallace, der Gründer der Wikipedia, und auch Richard Stallman, der uns alle bekannt sein dürfte, denn er hat das GNU-Projekt gegründet. Auch einige Hacking Days wurden veranstaltet, auf denen die Wikipedia-Software weiterentwickelt wurde. Weitere Informationen über die Wikimania findet ihr zum Beispiel unter wikimania.wikipedia.org. Dort findet ihr auch einige Fotos und ihr könnt euch das Ganze vorstellen. Die Vorbereitungen für die Wikimania 2006 laufen schon. Ein Ort ist mir leider noch nicht bekannt. Ja, und so hoffe ich, dass das Projekt weiter an Größe gewinnt. Im Moment ist ja die deutsche Wikipedia die zweitgrößte nach der englischen. Und ich hoffe einfach, dass man zeigen kann, dass das Konzept, nämlich alles frei zu verteilen, alles kostenlos zu verteilen und dass sich jeder beteiligen kann, wie es ja bei freier Software und Open Source Software auch ist, funktioniert. Und ich wünsche allen Beteiligten, die die Wikipedia nutzen, viel Spaß. Ja, das war ein Bericht von mir und ich gebe wieder ab an unseren lieben Moderator Sebastian Steinhauer.
Ja, nach diesem kleinen Beitrag über Wikipedia darf ich euch jemand ganz Besonderen vorstellen. Richard Stallman. Der geniale Programmierer und Begründer der GNU-Bewegung stellte sich einem Interview, das wir euch jetzt ganz stolz präsentieren können.
Okay, my first question would be, we are here at the Wikimania Congress, and what do you think, what could the general public learn from the example of the Wikipedia project?
Wikipedia is the second example of the success of freedom in the development of useful, practical works. I believe that all works that are used for all works of authorship that are used for practical purposes in society should be free. Now, free, it's like, by saying free, I'm not talking about price. It's the same as the German word frei, not kostenlos. It means that people should be free to use the works, to change them, to redistribute them, and to publish or distribute their modified versions. Free software was the first success. I launched the free software movement with the goal of replacing freedom trampling proprietary software. And we developed a complete world of free software doing a wide range of jobs. It's perfectly possible to run a computer nowadays and never install any non-free software on it. You get rid of the non-free operating system, you put on a free system. So that was the first area of success. But there are other kinds of works of practical use besides software, and these include educational works and reference works. So encyclopedias also should be free. When I began suggesting in 1998 or 99 that there should be a free encyclopedia, I wrote it might take 20 years to develop one, but people shouldn't be disheartened. I never imagined that in just a few years it would be that the free encyclopedia Wikipedia would become the largest encyclopedia ever made. And by now, it's so much better than any competition that the others are laughable.
But for many people who live in a very, I don't know, capitalistic commercial world, this is like a wonder that you don't pay people, that you give them freedom, and then they make such great things as free software or Wikipedia. And I wanted to find out how this works.
Well, that's showing that they have adopted a simplistic and rather inadequate model of human nature. You see, any simple model of human nature is going to be wrong. Human nature is complex. Many emotions are possible. Many motivations are possible in the human mind. So a simplistic motivation a simplistic model of human nature, humans are motivated by profit, is absurd. I'm not denying that motivation exists, but they are denying all the others.
Let's go back. What was the reason when you started, or what was the reason for you to start the GNU project in the late 70s?
Well, I started the GNU project announcing it in 1983 and actually began work in 1984 in January. Now, in the 1970s, I participated in a community of programmers who shared software. It was our way of life. And that community died. And what I felt when that community died, you could perhaps understand if you imagine that you are a cook, you cook for yourself and your friends sometimes, and you use recipes. So you're accustomed to sharing recipes and changing recipes. And then imagine being told that you and everyone around you is told, from now on, if you change or copy a recipe, we will call you a pirate and put you in prison. And we will often make you sign a contract before you get a copy of a recipe, promising that you won't copy it for your friends and you won't change it. Imagine how bitterly angry you would feel. Well, that's how I felt at the prospect of using proprietary software for the rest of my life. And I decided, I refuse to live that way. I'm going to escape from this. Well, the obvious and most easy way to escape was to stop using computers. And I considered that. That would have been like fleeing when your country has been conquered by a tyrant. It's often a better thing to flee than to remain under the tyrant's rule. But I wanted to do more than just flee. I wanted to fight against this invasion. I wanted to fight for freedom in my own field of software development. And my specific field of software was operating systems. So I realized that by developing a free operating system, I could reignite the torch of liberty in computer use. I decided to develop a free software operating system because you need an operating system to make the computer run. The computer won't do anything without an operating system. So if there's no free operating system, you can't take the first step even in using a computer without losing your freedom. So a free operating system was what we needed first, and that's what we use. So that's what GNU is, except that most users don't know this. Most users of the GNU system don't know they're using the GNU system because they think it's Linux. Linux is actually one important program in the version of the system that they use. So that version is called GNU plus Linux. It's the GNU system with Linux acting as the kernel.
Okay. What are you doing if you are not working for the GNU project and your work maybe? How do you finance your living cost?
You mean what do I do other than work on the GNU project? Well, when I have a personal website called Stallman.org where I put up my political articles and my humorous writing and occasional other things, and a lot of political notes where I talk about issues of human rights and the environment. And I also like to read and I like to listen to music. I don't do much playing of music anymore, but I used to do some. I used to play Balinese gamelan music, but I can't do it anymore because I travel most of the time. Now, I travel most of the time because I'm invited to give speeches. And that's also how I make a living. Some of the speeches I get paid for and some I don't. And since I live cheaply, that's enough. Living cheaply is very important. Many people get attached to certain luxuries and they feel they must have these luxuries. But you can train yourself not to feel you must have those luxuries. And of course, the most expensive and most damaging luxury is children. In an overpopulated world, having children is placing a big burden on the world. So it's much better not to have them. And in addition, it makes it much easier to make a living. You can work for pay much less, and then you can put a lot more of your time into things that really need doing.
But we weren't here if your mother or my mother said...
Well, so what? You know, it's basically that's a meaningless argument that doesn't prove anything. You know, any one of the... probably hundreds of millions of people who will be born this year, there's a certain small chance that that person will make a very important contribution to humanity. There's a certain small chance that that person will be a mass murderer like Bush. But mostly there'll just be a lot of people. And although I have nothing against any one of them, we'd be much better off if there were fewer of them being born.
Yeah, that's a short question.
Yeah, of course.
For practical or for rather unpractical reasons, because it's a long word, we usually call it now free and open source software, and it means it's two different things, but it's sort of one movement.
Well, actually, it's a way of referring to the two different philosophies without choosing a side between them. And that's perfectly legitimate to do. If somebody is having an event and it relates in some way to this software, and if he wants to talk about them both and not express a preference, I'll suggest, you know, please call it FOSS or FLOSS. These are two different ways of mentioning both equally.
No, but what I wanted to ask, do you think that somehow there is a piece so far that you could say open source software also can help the world of free software?
Well, wait. Sorry, mostly it's the same software. You know, free software is a criterion for freedoms for the user. Open source is a criterion for permissions for the user. Well, they're not identical. Some software is open source and not free. And maybe some software is free but not open source. But the question is about the real differences between these two movements, between these two philosophies. The open source philosophy has motivated many people to contribute to free software. So yes, it can contribute. But the free software movement says value your freedom. Don't just value today's convenience. Value your freedom and fight for it. And that's something that is essential, because if people don't fight for their freedom, they will lose it. This is the last one.
Okay, may I question here every time when will Hurt be ready? I mean, so that...
I don't know. Depends how much you work on it.
Nun, leider müssen wir an dieser Stelle abbrechen, denn das gesamte Interview alleine dauert schon in etwa eine halbe Stunde. Aber keine Bange, wie immer kann man sich das komplette Interview natürlich auf unserer Homepage herunterladen. Apropos Homepage. Wir suchen natürlich weiterhin helfende Hände, die an dem Radio Tux Wiki mitgestalten und mitschreiben wollen. Wir brauchen vor allem jemanden, der uns auch ein wunderschönes Radio Tux Theme für das Wiki erstellt. Ist also jemand unter euch, der sich hier berufen fühlt, da wären wir sehr, sehr dankbar dafür. Aber nun kommen wir zu einem neuen Stern am Linux-Himmel, nämlich Ubuntu. Wer einmal eine neue Distribution ausprobieren will, sollte sich unbedingt mal Ubuntu anschauen. Das Wort stammt nämlich aus dem afrikanischen Zulu und heißt so viel wie Menschlichkeit oder Gemeinsinn. Ein Linux für Menschen soll die aus Südafrika stammende Distribution sein, die sich vor allem Benutzerfreundlichkeit auf die Fahne geschrieben hat. Tariq Amya hat sich für uns einmal umgehört.
Tatsächlich war Linux noch nie so einfach, bestätigt Ingo Lohmann vom Berliner Linux-Verein BeLuk.
Ich habe Ubuntu getestet, neben anderen Distributionen auch, und halte sie für den Anfänger als die einsteigerfreundlichste Distribution. Begründung ist, dass der Anwender, wenn er umsteigt, nicht verwirrt wird mit unheimlich vielen Programmen, die er gar nicht kennt. Und vor allen Dingen, es läuft alles, out of the box. Es ist egal, ob er jetzt sich Videos anschauen will, also seine DVDs, ob er ins Internet gehen will, ob er schreiben will, Open Office hat er zur Verfügung, etc. Also ich muss sagen, ich habe da rundum gute Erfahrungen gemacht.
Ubuntu setzt unter den Linux-Distributionen einen neuen Maßstab in Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Wer nicht will, muss sich nie mehr mit den Linux-typischen Zeileneditoren und komplizierten Konfigurationstools herumschlagen. Der neue Star am Linux-Himmel ist kompakt und für Anwender voll ausgestattet. Während andere Linux-Pakete sich auf 5 CDs ausbreiten, passt Ubuntu Linux auf eine einzige. So hat sich Ubuntu gerade bei Einsteigern bewährt, sagt Philipp Ottlinger von der BeLuk.
In der Hinsicht sind die Erfahrungen ganz positiv. Der Grund für die Installation von Ubuntu war einfach bei uns, den Leuten die Angst vor Linux zu nehmen. Und dieses Ubuntu hat halt den Vorteil, dass es bunt ist, die Leute nicht so abschreckt durch irgendwie eine textbasierte Installation oder so, wo eben viele Leute Angst vor haben. Und mit dieser Distribution selber kommen eben auch alle möglichen Anwendungen mit. Und das Ganze ist eben für viele Leute intuitiv.
Ubuntu setzt auf die Linux-Distribution Debian auf, die ausschließlich aus freier Software besteht. Debian galt bisher nicht gerade als benutzerfreundlich, ist aber die einzige Distribution, die wirklich frei von kommerziellen Interessen ist. Außerdem enthält Debian eine große Palette ausgereifter Programme, aus der Ubuntu voll schöpfen kann. Anwendungen für sämtliche Standardaufgaben, sei es Bürosoftware, E-Mail, Internet oder Bildbearbeitung, gehören zu Ubuntus Grundausstattung. Daneben gibt es zahlreiche Programme für das Verarbeiten von Audio- und Videoinhalten. Die Idee für das benutzerfreundliche Linux hatte der aus Südafrika stammende Softwareunternehmer Mark Shuttleworth. Als Philanthrop und Freund des Konzeptes kostenloser Software finanziert er die Entwicklung von Ubuntu mit $10 Millionen.
I'm also deeply indebted.
Ich stehe tief in der Schuld der Open-Source-Bewegung und bin ihr sehr dankbar. Einen großen Teil meines geschäftlichen Erfolges habe ich Open-Source zu verdanken. Ich finde es deshalb richtig, etwas zurückzugeben und Geld in die freie Software zu stecken. Außerdem halte ich es für eine gute Investition. Ich glaube daran, dass eine Softwarefirma auch ohne Lizenzgebühren funktionieren kann. Wenn uns das gelingt, dann ist das Geld gut darin angelegt, was ich für die Zukunft der Softwareindustrie halte.
Gerade Windows-Anwendern versucht Ubuntu den Umstieg leicht zu machen, weil sich die Daten der gängigsten Programme leicht importieren lassen und viele Kommandos denen von Windows ähneln. Wer Ubuntu ohne Risiko ausprobieren möchte, kann es auch komplett von CD starten, ohne die Festplatte anzurühren. Ubuntu ist ein großer Schritt für die Verbreitung von Linux. Viele Anwender, die bisher vor Linux zurückschreckten, haben offenbar Gefallen an dem kostenlosen Ubuntu gefunden. Allein in den letzten 3 Monaten wurde das Linux für alle 2 Millionen Mal verteilt. Für die regelmäßige Produktpflege ist auch gesorgt. Alle 6 Monate soll ein neues Release herauskommen, das sich auch als komfortables Update für bestehende Installationen eignet. Das nächste Release steht im Oktober an und wird vor allem eine verbesserte WLAN- und Notebook-Unterstützung bieten. Den ganz großen Durchbruch für Linux sieht Buchautor Michael Kofler aber auch mit Ubuntu noch nicht gekommen. Er wird sich wohl erst einstellen, wenn es mehr Branchensoftware für Linux gibt, sagt Kofler.
Also ich glaube, als durchschnittlicher Büroanwender bietet Linux inzwischen alles, was sie brauchen. Aber sobald sie in irgendeiner Form Spezialwünsche haben, die eben ja in den Bereich branchenspezifischer Software oder Multimedia-Software gehen, dann wird es problematisch. Da hakt's und das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem.
Aber auch Franz Seidel hat sich Ubuntu für uns näher angesehen und berichtet über seine Erfahrungen mit dieser Distribution.
Die aktuelle Version 5.04, Hurry Hedgehog, der altersgraue Igel, kann man sich von der Homepage www.ubuntu.com herunterladen. Wer kein DSL besitzt, um das Image für die CD herunterzuladen, kann sich auf der Seite auch kostenfrei die CD zuschicken lassen. Das dauert allerdings gut 6 Wochen. Dafür hat man danach eine gepresste Ubuntu-CD. Wer sich die CD zusenden lassen will, welche bei mir übrigens per Luftpost kam, sollte wegen dem hohen Porto für die Firma Canocial lieber mehr bestellen und diese dann an Freunde und Begleiter geben. Diesen Service hat man vor allem Mark Shuttleworth zu verdanken. Bekannt wurde dieser Mann vor allem durch die Nachrichten, denn er war einer der ersten Zivilisten im Weltall. Beachten sollte man, dass wenn man alles komplett auf Deutsch haben will, ein Internetanschluss vorhanden sein muss, damit die restlichen Sprachdateien während der Installation heruntergeladen werden können. Eine voll funktionsfähige Ubuntu-Installation ist in knapp einer Stunde auf dem Laptop installiert und startet, gegenüber anderen Distributionen doch recht schnell, GNOME. Wem an dieser Stelle KDE sympathischer ist, sollte ein Auge auf www.kubuntu.de werfen. Welches ein Ubuntu ist, das KDE statt GNOME verwendet. Was einen am Anfang vielleicht verwirrt, ist, dass standardmäßig Root deaktiviert ist. So ist der Benutzer mehr oder weniger gezwungen, mit sudo zu arbeiten. Wem das missfällt, kann dies natürlich ändern. Diese Funktionalität ist bei Apple bereits gang und gäbe. Wie man den Root-Account wieder aktiviert, ist in zahlreichen Foren von Ubuntu beschrieben. Eine Übersicht findet ihr auf der Webseite zu diesem Bericht. Eine Firewall basierend auf IP-Tables ist ebenfalls mit ein paar Handgriffen aktiviert. Hierbei helfen Foren oder Wikis wie das Root-Wiki gerne weiter. Allerdings laufen auf Ubuntu keine Daemons, die von außen aus erreichbar wären. Ubuntu soll ja auch schließlich eine Distribution sein, die sich an Desktop- und Laptop-User wendet. Alle 6 Monate soll eine neue Release herauskommen, das bedeutet, die nächste Version, also die 5.1, planmäßig im Oktober erscheinen wird. Wer deutschsprachige Hilfe braucht, findet übrigens bei ubuntuusers.de eine gute Seite. Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, Ubuntu als sein Favorit-Desktop-System einsetzen zu wollen, der sollte dies tun. Für Server gibt es allerdings durchaus andere Alternativen.
Dass Ubuntu Linux nicht nur leicht zu installieren, sondern auch leicht zu nutzen ist, das ist wohl aus den beiden Berichten deutlich hervorgegangen. Auch ich habe Ubuntu auf meinem Heim-PC mittlerweile installiert. Aus Gründen der Einfachheit. Es ist einfach leicht mit apt-get oder Synaptic Debian-Pakete nachzuinstallieren. Vor allem bietet Ubuntu teilweise einfach wesentlich neuere Pakete, als das bei Debian der Fall ist. Ja, habt ihr Ubuntu auch schon mal ausprobiert oder wollt ihr eure Meinung zu Ubuntu kundtun. Ich weiß, es gibt nicht nur positive Stimmen zu Ubuntu, sondern auch ein paar kritische Anmerkungen. Egal, wir wollen die hören. Es wäre uns sehr recht, wenn ihr uns hier einfach mal eine Mail schreibt oder eben ins Wiki eure Meinung postet, damit wir in der nächsten Sendung einen Diskussionsgrund haben oder damit wir eure Meinung einfach präsentieren können. Nun, Mark Shuttleworth ist der Geldgeber und Gründer der Ubuntu-Distribution. Auch von ihm haben wir ein komplettes Interview, das ihr wie immer auf unserer Homepage finden werdet. Ja, und das war's auch schon für heute. Die Sendung im September 2005. Daran haben mitgewirkt Tarik Amja, Franz Seidel, Mario Schröder, Sebastian Steinhauer und Ingo Ebel. Nun, die nächste Radiotalk-Sendung, ich möchte keine großen Versprechen machen, aber wir bemühen uns. Ich denke mal, dass wir im November uns wieder hören werden. Bis dann, ich wünsche euch was. Servus.
Das war eine Sendung von Radiotalk. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.radiotux.de.